Und diese Lektion ist mir so nahe gekommen, denn heute schauen wir uns an in unserer Themenserie Einfach Leben, zum einen sich abzugrenzen und auf der anderen Seite verfügbar zu sein. Sich abzugrenzen und verfügbar zu sein. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Ob das jetzt im Dienst ist oder ob das einfach in deinem ganz normalen Leben ist, in deinem Lebensrhythmus, das ist in der Bibel fest niedergeschrieben. Du und ich, wir haben es immer damit zu tun, hey, sind wir verfügbar oder ist es gerade Zeit, eben sich abzugrenzen? Und das ist kein Phänomen der Neuzeit. Auch Jesus lebte uns das schon vor. Und ja, gerade in unserer heutigen Zeit ist das ja ein Riesenthema, oder? Es gibt so viele Workshops, es gibt so viele Seminare, Work-Life-Balance, bekomm irgendwie dein Leben unter einen Hut. Und das ist teilweise richtig, richtig anstrengend, weil der Druck heutzutage enorm hoch ist, der Stress und die Erschöpfung. Wie oft höre ich, gerade in den jungen Generationen, oh, das ist mir gerade alles zu viel. Ich schaff das nicht und ich muss mein Leben gerade wieder umkrempeln. Und es ist kein Einzelfall. Diese generelle Ermüdung ist flächendeckend. Viele junge Menschen haben heute richtig, richtig viel damit zu tun. Und auch nicht nur wir jungen Menschen, auch die wir schon älter sind. Ja, dafür habe ich halt keine Zeit. Und wenn ich, tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm werde, wenn ich mit Christen rede, hey, wie pflegst du deine Liebe zu Jesus? Dann kommt ganz oft raus, hey, ich kann mir die Zeit dafür gerade nicht so nehmen. Ich wüsste, ich müsste und ich könnte mehr machen, aber diese persönliche, intime Zeit mit Jesus, das schaffe ich halt nicht. Ich schaffe das nicht, mein Leben ist zu voll, ich bin der wichtigste Mann meiner Firma. Ja, das bist du vielleicht. Das ist mir zu anstrengend. Ich schaffe das gerade nicht. Und deswegen ist es so essentiell und ich freue mich, mit euch über dieses Thema ein Stück weit nachzudenken. In Matthäus 14, Vers 23, da heißt es im Wort Gottes Folgendes steht da so. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Ich würde es lieben, nochmal mit uns zu beten und ich lade dich ein, dein Herz ganz weit aufzumachen. Herr Jesus, wir danken dir für den heutigen Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir miteinander dich anbeten dürfen, dass wir dich tiefer kennenlernen dürfen. Und ich bete, dass du mir Vollmacht schenkst beim Predigen und jedem ganz viel Freude schenkst beim Zuhören und beim Lernen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir tauchen hier in einen spannenden Kontext hinein. Jesus nahm sich Zeit zum Beten und das lesen wir immer wieder in den Evangelien. Davor tat Jesus ein riesiges Wunder. In diesem Kontext waren 5000 Männer und Frauen und Kinder, die wurden versorgt mit 5 Broten und 2 Fischen, weil Jesus eben das vermehrt hat. Danke Jesus dafür. Danach blieben sogar noch 12 Körbe übrig und nach diesem Wunder schickte Jesus seine Jünger fort, um sich Zeit zu nehmen, eben auf einen Berg sich zurückzuziehen. Und wir lesen, dass er ungestört gebetet hat. Bis spät in den Abend war er immer noch dort, ganz allein. Ein Vers weiter, in Vers 25, da heißt es, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Hey, ich finde das so begeisternd und es ist so gewaltig. Ich meine, Jesus ist ja der gottgewordene Mensch. Wenn Jesus irgendwie etwas tut, dann müssen wir hingucken und schauen, okay, warum ist ihm das so wichtig? Er war die ganze Nacht mit Gott unterwegs. Er hat mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft gehabt. Und das ist gewaltig. Jesus, wenn irgendwer das eigentlich nicht brauchen würde, dann doch Jesus. Und er nimmt sich die Zeit der Welt. Und wenn irgendwer viel zu wichtig ist, dass er wirkt, dass er für die Menschen da ist, dass Zeichen und Wunder passieren, dann doch Jesus, oder? Und er zieht sich zurück und das ganz bewusst, und das lesen wir immer wieder, und er sagt, hey, ich bin mit dem Vater unterwegs und ich rede mit meinem Vater, ich schaue ihm zu, ich höre ihm zu, und erst gegen Ende der Nacht, als er sozusagen gemerkt hat, okay, jetzt ist die Zeit reif, geht er zu seinen Jüngern zurück. Diese sind gerade auf dem See, kämpfen gerade um ihr Leben. Und Jesus dachte sich, okay, jetzt ist Zeit. Ich will zu meinen Jüngern zurück. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Schauen wir uns den Kontext nochmal ein bisschen breiter an. In Matthäus 14, Vers 13. Da heißt es, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Das ist immer noch Kapitel 14. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Was ist hier passiert? Was ist der Kontext, in dem wir hier stehen? Wir haben schon gehört, diese Menschenmenge hat Jesus gesucht und dann hat Jesus dieses fantastische Wunder getan. Sie hörten, Jesus ist hier irgendwo und sie haben ihn gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Jesus hatte so großes Mitgefühl, dass er sozusagen seine Zeit mit Gott ein Stück weit unterbrochen hat und er fing an, den Menschen zu dienen. Er heilte sie. Und das ist spannend, weil es gab nicht nur eine Brotvermehrung, sondern er hat viel gepredigt. Er hat den Menschen gedient, für sie gebetet und sie wurden gerettet und geheilt. Was ist vorher passiert? Es heißt bei diesem Vers, als Jesus das hörte. Was hörte er? Er hörte, wie sein Cousin Johannes der Täufer enthauptet wurde. Er hörte, wie sein Kindheitsfreund und auch der größte Prophet Gottes enthauptet wurde. Was ging in Jesus vor? Da ist es doch irgendwie verständlich, dass er sich zurückgezogen hat, um zu trauern. Hey, ich weiß nicht, wie du dir das jetzt gerade so ein bisschen vorstellst, aber du musst dir das so vorstellen, Jesus ist ein Stück weit mit Johannes groß geworden. Das sind Cousins und sie wussten voneinander. Johannes wusste, da wird dieser Jesus kommen und der ist einfach gewaltig. Und Jesus wusste, das ist mein Freund und der bereitet mir gerade den Weg vor. Die haben zusammen gearbeitet, sie haben eben sich gekannt. Und wir wissen nicht so viel über seine Kindheit, aber irgendwie waren sie ja auch Verwandte und auch Freunde. Und das hat Jesus getroffen. Johannes, mein Freund, wurde umgebracht. Und es ist verständlich, dass man sich da Zeit nimmt. Es ist verständlich, dass Jesus diese Zeit suchte. Aber dann hat die Menschenmenge ihn entdeckt. Und Folgendes können wir aus dieser Geschichte lernen. Das ist jetzt nicht ganz in der Themenlinie drin, aber das ist mir doch wichtig. Freude und Schmerz können Hand in Hand gehen. Hey, nur weil du und ich Jesus nachfolgen und weil wir uns vielleicht irgendwann mal entschieden haben, Jesus nachzufolgen, oder wenn du Jesus noch gar nicht kennst und ihn gerade am Kennenlernen bist, Freud und Leid können Hand in Hand gehen und ganz nah beieinander sein. Jesus hörte von der Ermordung von Johannes und er ging zu Gott. Dann schickte Gott, oder er ließ es zu, dass die Menschenmenge Jesus fand und Jesus diente den Menschen. In seinem Verlustschmerz bestätigte Gott den Dienst von Jesus mit Zeichen und Wundern. In seiner Zerbrochenheit schenkte Gott ein Riesenwunder. Jesus suchte danach wieder die Einsamkeit, um mit Gott zu reden. Jesus erlebte Leid und er ging zu Gott. Jesus freute sich und er ging auch zu Gott. Und das ist so eine Side Note für dich heute Morgen. Egal, was du in deinem Leben erlebst, Gott ist immer die richtige Adresse. Gott ist immer die Adresse, zu der du hingehen kannst, denn er hat immer ein offenes Ohr für dich. Und dann ist es gut, eben auch mit Geschwistern, mit Menschen, die Jesus auch nachfolgen, mit ihnen unterwegs zu sein. Und ich möchte dir diese einfache Formel mitgeben in diesem Zusammenhang. Erst zum Thron, dann zum Telefon, okay? Erst zum Thron Gottes und dann darfst du sehr gerne die Gemeinschaft auch mit anderen Gläubigen suchen. Zurück zu unserem Thema. Ich rase gerade ein bisschen durch, weil das ist ziemlich viel heute Morgen. Jesus war verfügbar für die Menge. Aber er wusste auch, es ist wichtig, sich abzugrenzen, um eben für sich allein zu sein. So gibt es in unserem Leben nicht einfach nur schwarz und weiß. Hey, ich bin immer verfügbar oder ich grenze mich immer ab. Ich bin ständig erreichbar, egal was kommt. Oder nein, ich schotte mich ab und ich lebe mein Leben irgendwie so für mich. Beide Extreme tun uns nicht gut und können uns zu Problemen führen. Die Predigtinspiration ist von Thomas Harry und in seinem Buch sagt er Folgendes: Das Verhältnis von Verfügbarkeit und Abgrenzung hat mit der Klärung zu tun, welche Anliegen in unserem Leben welche Priorität hat. Ein kluger Satz, ich lese ihn nochmal vor. Das Verhältnis von Verfügbarkeit und Abgrenzung hat mit der Klärung zu tun, welche Anliegen in unserem Leben welche Priorität hat. Welche Probleme könnten hervorgerufen werden, wenn wir uns abgrenzen? Grundsätzlich können wir von Jesus lernen, Abgrenzung ist wichtig. Aber Abgrenzung, wenn du damit vielleicht auch zu tun hast, kann ein Ausdruck von fehlendem Mitgefühl sein. Es könnte auf andere so wirken, vielleicht ist aber dein Herz auch so eingestellt, dass du kein Mitgefühl mehr empfindest und sagst, hey, ich brauche halt diese Zeit für mich. Das könnte zu einem Problem werden mit deiner geistlichen Gesundheit und das kann zu purem Egoismus führen. Im Psalm 119, Vers 70, da heißt es, ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Es besteht die Möglichkeit, dass du und ich in unserem Herzen abstumpfen, dass wir uns so sehr abgrenzen, dass es in eine falsche Richtung sich entwickelt und dass wir nicht mehr offen sind für die Belangen unserer Mitmenschen dieser Welt. Ein Begleitphänomen von der Abgrenzung ist auch, dass das Leben vielleicht einfach zu voll ist. Hey, wie oft höre ich diesen Satz, es ist alles gerade zu viel und Menschen müssen sich zurückziehen und es ist nicht gut, wenn dein Leben schon vorher überladen war. Ja, manchmal ist auf einmal alles zu viel. Manchmal liegt es daran, dass wir uns überschätzt haben. Aber oft ist es auch so, dass Dinge einfach unerwartet über uns hereinbrechen. Und das kann zu einem massiven Problem sich entwickeln. Und hier gilt es, in Weisheit zu gucken, wie bin ich verfügbar, wie grenze ich mich ab, wie kann ich mit Gott durch diese Sache gehen. Auf einmal ist es alles zu viel. Abgrenzung kann dazu führen, dass Mitgefühl verschwindet. Abgrenzung kann ein Resultat eines überladenen Lebens sein und übermäßiges Abgrenzen macht uns unfrei. Menschen, die einen Hang dazu haben, alles perfekt zu durchplanen, ihren Terminkalender genau zu takten, sie verlieren ganz viel an Flexibilität. Sie sind nicht spontan für die Belangen und Beziehungen, in denen sie stehen. Und darunter können Beziehungen stark leiden. Menschen, die sehr prinzipientreu sind, die haben oft dann mit Egoismus zu kämpfen. Denn die Person hat in der Regel dann nur noch sich selbst im Blick. Und ihr merkt schon, einfach nur abgrenzen, das führt zu Problemen. Wir brauchen die Mischung, aber die andere Seite kann auch natürlich zu viel werden, also Schattenseiten der Verfügbarkeit. Menschen, die denken, hey, ich bin immer verfügbar und egal was kommt, ich bin immer hilfsbereit und du kannst mich zu jeder Zeit anrufen, diese Menschen stehen auch in einer großen Gefahr, denn es kann mit deiner und meiner Eitelkeit zu tun. Denn es ist ein unfassbar schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn andere Menschen irgendwie mitkriegen, hey, du bist wichtig. Ja, wenn was ist, ruf mich an. Ich habe immer Zeit und ich helfe dir und ich bin für dich da. Diese Verfügbarkeit kann zu einem Götzen werden und sobald der Götze ruft, folgst du. Das kann eben auch dein und mein Herz zerstören, wenn wir übermäßig uns zur Verfügung stellen. Man kümmert sich um die Welt und das ist erstmal nichts Verkehrtes, aber das ist für eine Person selbst nicht nachhaltig. Und so schnell können sich Dinge aufdrängen, die eben nicht gut für dich sind. Und deswegen brauchen wir praktische Weisheiten, Regeln, denen wir folgen dürfen, wo wir sagen, hey, es ist sinnvoll, hier verfügbar zu sein und es ist gut, sich auch mal abzugrenzen. Und in meiner Vorbereitung habe ich das an zwei Beispielen für heute Morgen. Im zweiten Gottesdienst werde ich andere Beispiele nehmen, aber für heute Morgen in diesem Gottesdienst habe ich zwei Beispiele uns rausgesucht. Und zwar einmal in Bezug auf Beziehungen, in denen wir stehen, und dann nochmal die allgemeine Verfügbarkeit. So, wie können wir sozusagen da in Weisheit miteinander unterwegs sein? Ich habe in meinem frühen Pastorenleben sozusagen, also als ich noch an der Bibelschule war, habe ich einen Satz prägend für mich irgendwie aufgeschnappt. Da hat irgendwer mal gesagt, entweder wir bestimmen über unseren Kalender oder dieser bestimmt über uns. Entweder du und ich entscheiden darüber, wie wir unser Leben leben wollen, oder es wird darüber entschieden, wie wir zu leben haben. Entweder wir nutzen den Kalender oder der Kalender bestimmt über unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, sich hinzusetzen, im Gebet mit Gott zu sprechen und zu fragen, okay, was ist gerade wichtig? Was darf ich tun? Was liegt dir auf dem Herzen? Jesus sagt immer wieder, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Schauen wir uns das mal an im Punkto Beziehung. Jeder von uns mag das, wenn wir das Gefühl haben, ich werde gebraucht, ich bin wichtig. Jeder von uns mag das, auch wenn es manchmal anstrengend wird. Es fühlt sich aber trotzdem gut an, und es fühlt sich überhaupt nicht gut an, wenn Menschen dir das Gefühl geben, hey, du bist unwichtig, niemand braucht dich. Ich war mal mit einem Leiter essen, und das mache ich oft. Und mit dieser Person hatte ich Qualitätszeit, und bis zu dem Punkt, als dann das Handy der Person auf einmal geklingelt hat. Und ich habe mir gedacht, okay, warum klingelt dein Handy und warum ist es auf laut? Und die Person ist einfach rangegangen und hat dann gequatscht, kurz irgendwas abgeklärt und wieder aufgelegt, und wir haben einfach weitergesprochen. Und ich habe gedacht, ja, das ist irgendwie komisch, weil erstens, so verhält man sich nicht, wenn man eben schon miteinander unterwegs ist, sich was ausgemacht hat, um eben über wichtige Dinge zu reden. Das ist schon mir gegenüber etwas unhöflich, wenn man sich eben auch nicht entschuldigt. Aber was ich in dem Moment noch viel mehr irgendwie dann wahrgenommen habe, erstens, ich werde nicht so wertgeschätzt, und zweitens, und das ist noch viel gravierender, die Person ist gar nicht richtig hier. Die Person ist gar nicht richtig hier bei mir, weil sie dann anscheinend da auf einen Anruf gewartet hat und dann das entgegengenommen hat und dann nochmal ein paar Sachen abgeklärt hat. Hey, ihr Lieben, ich habe nichts dagegen, wenn man irgendwie in einem Gespräch ist und wenn man weiß, ich erwarte heute noch einen wichtigen Anruf oder da ist was und da muss ich einfach online bleiben. Gar kein Problem, wenn man das vorher abklärt. Aber das ist in dem Moment spannend, weil Beziehung hat immer was mit Verfügbarkeit zu tun. Das Problem ist aber, wenn du ständig verfügbar bist und du ständig erreichbar bist für alle Menschen, dann bist du nicht richtig da für die Menschen, die gerade in dem Moment bei dir sind. Hey, wenn du ständig online bist und du bist immer verfügbar, dann bist du nicht richtig verfügbar, weil du ständig unterwegs bist, deine Seele keine Ruhe findet. Und die Menschen, die dich dann wirklich brauchen, für die kannst du in dem Moment nicht da sein. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, auch hier zu priorisieren. Und das ist die Weisheit, die ich von Jesus gelernt habe. Wer ist wie für mich wichtig? Jesus hat Prioritäten gesetzt und er hat gesagt, Gott, mein Vater und ich, das ist das Wichtigste, die wichtigste Beziehung, in der ich lebe. Dann hat er gesagt, okay, dann habe ich drei Jünger, mit denen bin ich intensiv unterwegs. Mit denen tausche ich mich permanent aus und die nehme ich auch nochmal zu besonderen Dingen mit. Und dann hatte er seine 12 Jünger, wo er gesagt hat, hey, und ihr seid die, mit denen ich auch viel Zeit habe. Und dann gibt's noch die 70 beziehungsweise 72 Jünger und dann gibt's noch die Menge. Und so dürfen wir auch darüber nachdenken. Wo steht meine Beziehung mit Gott? Hat sie die erste Stelle, wie ich von Jesus lernen darf? Dann war Jesus natürlich nicht verheiratet. Das bedeutet für mich im übertragenen Sinne meine Ehefrau, für dich vielleicht deinen Ehemann. Dann kommt die Familie, dann vielleicht auch die größere Familie und so weiter und so fort. Und da zu schauen, wie will ich verfügbar sein, wie will ich mich abgrenzen, damit die Menschen, die mich wirklich brauchen, auch meine Verfügbarkeit genießen können, dass ich voll da bin und dass sie wissen, auf mich ist Verlass, ich bin für sie da. Wir waren auch mal in einer Leiterrunde und das war ganz, ganz witzig. Da hat ein herrlicher Leiter da einen Input gehalten und auf einmal rief dann sein Sohn an und er guckte sich so an und er so, ach, mein Sohn, und hat dann wieder sein Handy weggesteckt. Und dann haben wir natürlich in der Leiterrunde, was, dein Sohn ruft an, du musst da rangehen, das hat Priorität, mein Freund. Und er so, oh, das tut mir leid. Und dann geht, also das war ein FaceTime-Call, ist dann wieder rangegangen, hat gemeint, hey, mein lieber Sohn, hat mit dem gesprochen. Und das war einfach nur schön zu sehen. Und da will ich uns zu Mut machen. Ja, Termine sind wichtig, gar keine Frage, Menschen sind wichtig. Aber überlege und schaue, wie will ich für wen verfügbar sein? Und wenn dein Sohn, deine Frau oder deine Tochter anrufen, dann ist es gut, dass du da eine Priorität für sie einräumst. Das war ein kleiner Exkurs in Beziehung und jetzt will ich den Schwenk machen zur allgemeinen Verfügbarkeit. Ich will mit uns ein Stück weit darüber nachdenken, wie Gott sich das gedacht hat, wie er das festgehalten hat. Und in dem möchte ich dir und mir erstmal diesen Grundsatz mitgeben: Gott ist der Schöpfer und du und ich, wir sind seine Geschöpfe. Er ist allmächtig und unbegrenzt. Du und ich, wir sind begrenzt und wir sind ja in vielen Punkten ohnmächtig. Und es ist völlig fein und es ist gut, das zu wissen, denn du und ich, wir sind nicht Gott. Ähnlich wie in diesen Beziehungen, in denen wir stehen, braucht es auch hier eine Priorisierung. Denn wenn uns alles gleich wichtig ist, dann ist uns am Ende nichts wichtig. Dann schaffen wir das auch nicht, was uns alles wichtig ist. Das kann uns lähmen. Und da braucht es ein innerliches Sortieren. In Matthäus 14, Vers 23, wir lesen diesen Vers nochmal: Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Wenn Jesus das gemacht hat, dann hat er in dem Moment sein Leben Gott hingelegt und gesagt: Vater, was ist dir wichtig? Wie darf ich mein Leben gestalten? Er suchte das Gespräch mit seinem Vater. Er schaute in das Herz seines Vaters und er hat gefragt: Vater, was willst du, dass ich tue? Und dann hat er sein Leben danach ausgerichtet. Und das ist der Knackpunkt, an dem wir alle stehen. Wir können uns entscheiden und sagen, mein eigener Wille soll geschehen. Ich möchte so leben, wie ich denke, dass es am schlausten und am besten ist. Oder wir ordnen uns einem Schöpfergott unter und sagen, okay, ich will von dir hören. Und ihr Lieben, ich weiß, das ist nichts Neues, das ist einfach nur das ABC unseres Glaubens. Und ich will euch sagen und euch damit nicht zu nahe kommen, wenn wir ernsthaft dieses ABC leben, dann wären wir heute alle ganz woanders. Dann wären wir heute als Kirche ganz woanders und das würde eine gesamte Stadt hier bewegen. Und wir würden in einer anderen Kraft miteinander unterwegs sein. Ja, es ist das ABC, aber das ist die entscheidende Frage. Und ich möchte uns hier die wichtigste geistliche Übung präsentieren im 2. Mose 20 von Verse 8 bis 11. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung wie folgt: Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ihr Lieben, das ist göttlicher Lebensrhythmus. Das ist die wichtigste geistliche Übung, die es geschafft hat, in den 10 Geboten festgehalten zu werden. Das ist ein Rhythmus, den Gott selbst festgelegt hat. 6 Tage schuf er die Welt, am 7. Tag ruhte er. Das ist die wichtigste Übung für deine und meine emotionale wie auch geistliche Gesundheit. Ein Tag, an dem wir über unser Leben nachdenken. Uns Zeit zu nehmen, uns an unserem Leben zu erfreuen, mit einer dankbaren Haltung zu Gott zu kommen. Der siebte Tag ist für den Herrn, deinen Gott, gemacht. Denn an dem Tag ruht er, an dem Tag dürfen wir ruhen und in der Ruhe begegnen wir uns. Damit unsere Ausrichtung in unserem gesamten Leben so ausgerichtet ist, dass wir mit Gott zusammen ruhen. Am Sabbat sich zurückzuziehen, das Leben zu genießen. Und dieses Gebot ist super, super interessant. Theologisch könnte man sehr, sehr viel darüber sagen. Ich möchte nur einen wichtigen Punkt mit dir heute anschauen. Eines können wir heute Morgen miteinander festhalten. Gott liefert bei keinem anderen Gebot eine Erklärung. Bei diesem Gebot wiederum schon. Er erklärt den Sabbat und das Ganze sogar zweimal. Einmal in 2. Mose und einmal im 5. Mose. Und das sind jeweils unterschiedliche Gründe. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, das nochmal ein bisschen nachzuforschen. Und wir schauen uns einfach nur mal diese Stelle an im 2. Mose. Er führt dieses Gebot zurück auf die Schöpfungsordnung und auf ihn selbst zurück. Hey, ihr Lieben, wenn wir diese einfache Übung nicht herzigen und danach leben, dann arbeiten wir gegen das Universum. Gott hat es geschaffen und hat gesagt, es gibt einen Tag, der ist für mich. Und dieser Tag ist da, damit du und ich Gemeinschaft haben, damit wir feiern können, damit wir miteinander unterwegs sein können. Und damit meine ich nicht, ja, das ist der Tag, wo die Dinge liegen geblieben sind und jetzt können wir einkaufen gehen, jetzt können wir Rechnungen schreiben, Steuererklärungen schreiben und jetzt können wir endlich alles machen, was wir eigentlich die ganze Zeit noch hätten machen müssen. So, das ist nicht damit gemeint, sondern es ist ein Tag, wo deine Seele zur Ruhe kommt, wo du mit deinem Herzschlag zu Gott kommst und sagst, Gott, ich fahre auf Grund Null und ich bin hier, um mit deinem Herzen in Verbindung zu treten. Das ist der Lebensrhythmus, den Gott seinen Kindern geben will. Und das hat ganz viel mit Verfügbarkeit und Abgrenzung zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Natürlich könntest du jetzt deine eigenen Regeln dir aufstellen. Und das hat die Welt schon versucht. Man hat in einer Zeitepoche versucht, eine 10-Tages-Woche zu machen, damit der Mensch noch mehr arbeitet. Hat nicht geklappt. Menschen haben brutal darunter gelitten. Und deswegen ist es gut zu schauen, Gott, wie kann ich von dir lernen und mich in deinen Rhythmus mit einklinken zwischen Verfügbarkeit und Abgrenzung. Jesus lebt es uns vor, der Mensch gewordene Gott hat es uns vorgelebt. Er nahm sich immer wieder diese intime Zeit. Es ist im Gesetz vom Volk Israel festgehalten. Ihr Lieben, wir müssen nicht irgendwo hinpilgern, nicht nach Mekka, nicht nach Stonehenge. Es gilt einfach nur in Verbindung mit Gott zu treten, indem wir das in unseren Lebensrhythmus mit einbauen. Nicht aus einer Religiosität heraus, sondern weil unser Herz Ruhe braucht. Unsere Seele braucht Ruhe, damit es empfänglich wird für das, was Gott tun will. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du so, so gut bist. Und ich bete, dass du das, was jetzt in unseren Herzen bewegt wurde, dass du das nochmal bewegst und dass du uns danach kommst und uns zeigst, was dir wirklich wichtig ist und was dir auf dem Herzen liegt. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, wie wir leben dürfen, was dich ehrt, was dir näher kommt und was unser Leben zur Ruhe bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte auch heute Morgen dir die Möglichkeit geben und dann gebe ich uns noch mal ein paar Reflexionsfragen, wenn wir gleich noch mal in eine Lobpreiszeit reingehen. Bevor ich das mache, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ey, diesen Jesus, diesen Gott, den kenne ich noch gar nicht, dann will ich dich einladen, das heute festzumachen. Wir werden nach dem Gottesdienst hier Beter haben, die würden es lieben, mit dir zu beten, weil Jesus ist nur ein Gebet weit weg von dir. Und er möchte diese Ruhe, die er in seiner Schöpfung festgelegt hat, er möchte sie auch dir schenken, dass du in seinem Frieden und in seiner Gnade unterwegs sein darfst. Jesus ist für deine Schuld und für deine Trennung von Gott erst ans Kreuz gegangen, damit du und ich Leben bekommen können von ihm in Überfluss. Er ist wieder auferstanden und er regiert heute. Er sitzt neben dem Vater und er betet für dich und für mich. Und wenn du diesen Jesus tiefer kennenlernen willst und erfahren willst, was hat das mit dieser Schuldvergebung auf sich, dann komm heute Morgen nach dem Gottesdienst nach vorne und lass für dich beten. Wir würden es lieben, mit dir das Ding festzumachen und dir auch deine Fragen natürlich zu beantworten. Und für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, ihr Lieben, ich habe diese Predigt nicht gehalten, damit ihr mich mögt, damit ihr sagt, wow, David, wir lieben dich. Das ist schön, wenn das so wäre und wenn das so ist. Mir geht es darum, dass wir uns mit dem Herzschlag Gottes verbinden und dass wir sagen, Gott, ja, ich möchte mich heute neu von dir rufen lassen. Und ich habe das auf der Konferenz letztens gesagt und das wird jetzt auch im Internet sogar festgehalten. Mir geht es nicht darum, ein fantastischer Pastor zu sein. Das ist ein Nebenprodukt. Zuallererst will ich selbst ein Verliebter in Jesus sein. Zuallererst will ich ein Nachfolger sein. Ich will mein ABC des Glaubens leben. Ich will 100% Nachfolger sein. Und wenn ich noch ein guter Pastor sein darf, dann will ich das auch tun. Aber zuallererst geht es mir darum, dass ich Jesus nachfolge. Und deswegen lade ich dich ein, zuallererst folge Jesus nach. Zuallererst nimm dir Zeit, grenze dich ab und sag, Herr, hier bin ich in meiner Kammer. So wie du das gelernt hast oder noch lernen wirst. Und meine Selbstreflexionsfragen sind folgende. In welcher Tendenz stehst du? Bist du mehr der, der sich sowieso schon richtig stark abgrenzt und am liebsten nichts mit Menschen zu tun hat? Oder bist du der, der eigentlich viel zu großzügig mit seiner Zeit umgeht und ständig verfügbar ist? Frag den Heiligen Geist, was ist dir gerade wichtig? Grenze ich mich zu stark ab oder bin ich zu sehr verfügbar? Was würde mir hier gut tun? Und frag den Geist Gottes, frag ihn, lehre mich, zeige mir, was mein nächster Schritt ist. Und frage ihn, in welchem Lebensbereich sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachdenken? Wie darf ich mein Leben so ordnen, dass das, was dir wichtig ist, dass das auch wirklich passiert? Und dazu bist du nicht zu alt und du bist schon gar nicht zu jung. Lass uns zusammen von Jesus lernen und in dem Rhythmus der Gnade leben. Hey, ich lade dich ein, nimm den Moment Zeit, denk darüber nach und frag den Heiligen Geist, was für dich als nächstes dran ist. Amen.